Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg.
Einen schönen Tag an alle, auch von mir.
Schmerzen im Nacken kennen Sie ja bestimmt. Das haben ja viele Menschen mehr oder weniger häufig. Meistens sind ja zum Glück nur Muskelverspannungen daran schuld. Aber es gibt auch Veränderungen der Halswirbelsäule, die leider nicht von selbst wieder verschwinden. Genauso wie an der Lendenwirbelsäule kann es nämlich auch an der Halswirbelsäule einen Bandscheibenvorfall und eine Verengung des Wirbelkanals, also eine Spinalkanalstenose geben. Ich habe aber das Gefühl, das ist an der Halswirbelsäule seltener der Fall als an der Lendenwirbelsäule. Stimmt das, Herr Dr. Viehweg?
Ja, das stimmt. Also einmal muss man für die Zuhörer erklären, dass natürlich die Bandscheibe im Bereich der Halswirbelsäule genauso aufgebaut ist wie die Bandscheibe der Brust und der Lendenwirbelsäule. Also sie hat einen Faserring und einen Gallertkern. Aber alle Prozesse, also der Stoffwechselprozesse, die Belastung, die Beweglichkeit ist im Bereich der Halswirbelsäule genauso wie im Bereich der Lendenwirbelsäule und eigentlich auch genauso wie in der Brustwirbelsäule. Gibt aber einen kleinen Unterschied. Wir haben ja da nur unseren Kopf, den wir mit unserer Halswirbelsäule halten müssen. Sonst müssen wir den Brustkorb und unseren Rumpf mit unserem mehr oder weniger kleinen und großen Bauch halten. Und deswegen ist die Belastung im Bereich der Halswirbelsäule geringer bei am Ende gleicher Bandscheibe und deswegen circa 10-15% aller Bandscheibenvorfälle sind dann nur im Bereich der Halswirbelsäule.
Wenn Sie sagen, der Aufbau ist eigentlich gleich, ist es denn tatsächlich ein großer Unterschied, ob nun Beschwerden den unteren Rücken oder die Halswirbelsäule betreffen?
Auch das ist eine gute Frage. Das ist genau das Problem der Halswirbelsäule. Wir haben im Bereich der Lendenwirbelsäule, ja eigentlich ab BWK 12, LWK 1, kein Rückenmark mehr, sondern wir haben dann nur noch die Spinalnerven, die in dem Spinalkanal dann verlaufen und durch die Nervenkanäle seitlich aus der Wirbelsäule austreten. Also hier ist nicht mehr das Rückenmark. Also ich kann eine Nervenschädigung haben, aber keine Rückenmarkschädigung. Und im Bereich der Halswirbelsäule habe ich aber das Rückenmark, das Halsmark. Das heißt, Patienten können dann eben ein klinisches Zeichen einer Rückenmarksschädigung alleine oder Rückenmarksschädigung mit einer Nervenwurzelreizung oder alleine eine Nervenwurzelreizung haben. Und das ist das Bedeutsame, der große Unterschied, einmal im Hinblick auf die operativen Versorgung, aber auch im Hinblick auf das Krankheitsbild.
Kann ich denn eigentlich als Laie merken, ob ich jetzt einfach nur Muskelverspannungen und deshalb Nackenschmerzen habe oder ob es eher an der Halswirbelsäule liegt?
Also in erster Linie, wenn Sie, Frau Amrein, nur Nackenschmerzen haben, dann ist das, sorry, Anführungszeichen, nur Nackenschmerz. Der kann vielfältig sein, Verspannung der Muskulatur, der Faszie. Anders wird es aber, wenn Sie neben den Nackenschmerzen auch einen Schmerz im Arm verspüren. Also Sie können richtig nachvollziehen, ich habe Nackenschmerzen und vom Nacken strahlt das in den einen oder anderen Arm in einem bestimmten Bereich aus. Und dann ist es eben nicht eine normale Verspannung der Nackenmuskulatur, sondern dann ist es ein möglicherweise Bandscheibenvorfall, eine Spinalkanalstenose, die zu einer Einengung des Nervenkanals führt, wo der Nerv läuft. Andersrum kann das natürlich mit einer Arthrose der Wirbelgelenke, die in dem entsprechenden Bandscheibensegment ja für die Stabilität des Segments verantwortlich sind, natürlich dann auch mit zusammenhängen. Und das erklärt dann zusätzlich die Nackenschmerzen und den Armschmerz.
Wie finden Sie denn dann heraus, was die Ursache ist? Also, welche Fragen müssen Sie stellen und welche Untersuchungen müssen Sie machen?
Also ich bin seit den 90er Jahren Arzt in verantwortungsvoller Position als Wirbelsäulenchirurg 20 Jahre. Und mittlerweile wird ein Großteil der Diagnostik über das Gespräch, also die sogenannte Anamneseerhebung, gestellt. Mich interessiert, wie stark die Schmerzen sind, in welcher Situation die Schmerzen auftreten. Die Schmerzen bemessen wir dann in einer sogenannten visuellen Analogskala. Mich interessiert, ob sie in den rechten oder linken Arm einstrahlen. Mich interessiert, in welchem Bereich die Schmerzen im Arm sind. Später interessiert mich natürlich, ob Lähmungen auftreten oder aufgetreten sind im Bereich der Arme und der Beine. Das alles kann ich schon zuerst am Gespräch erarbeiten, später mit einer einfachen orientierenden neurologischen Untersuchung.
Wenn Sie jetzt den Verdacht haben, es könnte ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule sein, dann frage ich mich natürlich als erstes, wie gefährlich ist das für mich?
Also wenn Sie Schmerzen haben und Schmerzen im Arm, ist das erstmal nichts Schlimmes. Genauso wie viele, viele Menschen einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule haben, haben am Ende ja auch viele, viele Menschen einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule. Und wenn ich den Verdacht habe und ich habe beim Patienten keine neurologischen Ausfälle, also damit meine ich, der Patient hat keine Lähmungen in den Armen oder Beinen, hat Schmerzen, die man mit Schmerzmedikamenten behandeln kann, geht es darum, das konservativ zu behandeln. Mit Schmerzmedikamenten und Krankengymnastik. Und das, was ich jetzt mit Ihnen versuche, versuche ich dann auch mit dem Patienten, also zu beruhigen, dass man erst einmal die nächsten 4 oder 6 Wochen versucht, konservativ die Schmerzen zu behandeln und versucht, über diese Zeit hinwegzukommen, dass der Bandscheibenvorfall eine Möglichkeit hat, zu schrumpfen und bei einer leichten Schrumpfung des Gewebes dann die Schmerzen im Arm nachlassen. Man mit der gesamten Situation besser zurechtkommt. Wenn Sie dann nach 6 Wochen, 8 Wochen weiterhin Schmerzen haben, dann gehört natürlich eine entsprechende weitere Diagnostik dazu, eine kernspintomografische Untersuchung der Halswirbelsäule. Und dann stellen Sie sich wieder bei Ihrem Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirurgen oder bei mir vor und dann erfolgt eine entsprechende Beratung, ob dann eine Operationsindikation besteht.
Wann müsste denn ein Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule operiert werden?
Ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule muss bei funktionellen Lähmungen im Bereich der oberen Extremität, der Arme, der Hände oder bei einer Rückmarksschädigung erfolgen. Also wenn Sie, Frau Amrhein, wenn Sie ein Manuskript schreiben, jetzt nicht am Computer, sondern Sie machen es handschriftlich und Sie können als Rechtshänder nicht mehr den Kugelschreiber führen, dann ist das für Sie in Ihrer Berufsgruppe relevant. Das ist dann eine funktionelle Parese. Oder wenn ein Uhrmachermeister, eben weil die Feinmotorik gestört ist an der rechten Hand, nicht mehr die feine Pinzette hat, das ist eine funktionelle Parese. Wenn das aber an der linken Hand ist, ist es nicht unbedingt eine funktionelle Parese, weil ich es nicht unbedingt quasi für die tägliche Arbeit brauche. Dann kann ich natürlich nochmal 4 bis 6 Wochen die konservative Therapie versuchen zu optimieren. Also bei einer funktionellen Parese wird operiert. Bei einem Anführungszeichen nur Schmerzen, Nackenschmerzen, Armschmerz, kann operiert werden. Natürlich setzen wir uns Zeitfristen, 6 Wochen, 8 Wochen, von mir aus 3 Monate. Aber irgendwann dann weiß auch jeder, dass eine weitere konservative Therapie sinnlos ist. Und dann ist es ratsam, sich vertrauensvoll mit seinem Wirbelsäulenchirurgen, Therapeuten zusammenzusetzen und das entsprechende für ihn passende Operationsverfahren dann zu wählen und am Ende durchzuführen.
Wie sieht denn die Behandlung aus, wenn es kein Bandscheibenvorfall ist, sondern ein verengter Wirbelkanal, eine Stenose?
Am Ende ist es immer ein verengter Spinalkanal im Bereich der Halswirbelsäule, eben auch durch einen Bandscheibenvorfall. Für Sie, Frau Amrhein, aber auch für alle Zuhörer macht das für uns keinen Unterschied. Die Operationstechnik ist im Wesentlichen immer die gleiche für uns. Eine Ausnahme wäre vielleicht ein ganz frischer, weicher Bandscheibenvorfall ohne Knochenspangen bei einer Opernsängerin im Bereich der Bandscheibe AWK67. Dann würden wir spezielle mikrochirurgische Verfahren von hinten an der Wirbelsäule wählen. Ansonsten wählen wir bewusst 1 oder 2 Standardoperationsverfahren und versorgen damit alle Verengungen im Bereich der Halswirbelsäule von vorne.
Sie hatten ja auch schon erklärt, dass die Halswirbelsäule ein spezieller Bereich der Wirbelsäule ist. Was heißt das dann für die Operation?
Für die Operation heißt es, dass wir über einen Zugang von vorne, also an den Weichteilstrukturen, Speiseröhre, Luftröhre, Halsschlagader vorbei, vorne uns an die Halswirbelsäule heranarbeiten und die Halswirbelsäule komplett von vorne rekonstruieren und damit viel besser die Auswirkung auf die Stellung der Halswirbelsäule, viel besser eine Dekompression der navalen Strukturen sicherstellen und viel besser die Wirbelsäule stabilisieren können. Von hinten halten wir, weil die Halswirbelsäule so speziell aufgebaut ist, nur in besonderen Ausnahmefällen eine Operation für gerechtfertigt. Das ist eine besondere Herangehensweise, die wir im Krankenhaus Rummelsberg favorisieren.
Das müssten Sie mir bitte noch mal erläutern, Herr Dr. Viehweg. Was ist denn sozusagen das Spezielle, was Sie bei diesem Eingriff machen?
Also basierend auf langjähriger Erfahrung, auch unter entsprechender Berücksichtigung dessen, was wir evidenzmäßig in unserem Fachgebiet vorhalten, bekommen alle Patienten, die von vorne an der Halswirbelsäule operiert werden, eine komplette Rekonstruktion der entsprechenden Bandscheibe. Das Bandscheibenfach wird ausgeräumt, die Bandscheibe wird damit entfernt. Der Spinalkanal wird gründlich nach allen Seiten mikrochirurgisch freigelegt, entlastet, dekomprimiert und es wird ein Spezialcage gefüllt mit Knochenersatzmaterial eingefügt und zwar mit einer leichten Überdistraktion. Also das ist was Bedeutsames. Ich will ganz bewusst die Bandscheibe so herstellen, wie sie vielleicht vor 15, 20 Jahren war. Das mache ich in jedem Segment, 3 oder 4 Segmenten und kann darüber die Stellung, die die Wirbelsäule hat, und die ist ja ein leichtes wie Hohlkreuz im Bereich der Lendenwirbelsäule vergleichbar, genauso wiederherstellen und setze dann eine Spezialplatte auf, die eine kleine Gleitbewegung zulässt, was wiederum das Einheilverhalten des Cages verbessert. Und mit diesem Verfahren haben wir so gute Ergebnisse, also wir sind davon so überzeugt, viel bessere Ergebnisse als die Patienten, die im Bereich der Lendenwirbelsäule operiert werden von uns, dass wir das nach außen so darstellen wollen. Das ist unser Rummelsberger Konzept der Versorgung an der degenerativen Halswirbelsäule.
Das ist ja genau andersrum, als man sich das als Laie vorstellt. Man würde ja denken, Mensch, meine Halswirbelsäule kann ich ja ganz einfach mit den Fingern spüren. Da kommt man doch viel leichter ran. Warum dann durch den Hals gehen?
Mit dieser Frage wäre ich auch von vielen Patienten konfrontiert. Also wir alle haben ja so einen kleinen Puckel hinten, Übergang Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. So ein vorstehender Dornfortsatz, den wir tasten. Und dann denkt natürlich, der Laie ist doch leichter von hinten zu operieren. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, dass ein Bandscheibenvorfall, der liegt ja im Bereich der Bandscheibe, also zwischen den beiden Wirbelkörpern, nach vorne zu, ventral. Und wenn ich jetzt von hinten operieren würde und würde den Bandscheibenvorfall, das geht ja noch, aber vor allen Dingen Knochenkanten entfernen, wegfräsen, komme ich ja nicht ausreichend dahin. Deswegen sind Operationen von vorne an der Wirbelsäule viel zielführender als Operationen von hinten an der Halswirbelsäule. Das Rückenmark liegt im Wege.
Mir persönlich wird ja immer ein bisschen unwohl bei dem Gedanken, wenn ich höre, dass in der Nähe von Nerven oder sogar Rückenmark operiert werden muss. Kann man sich denn eigentlich darauf verlassen, dass die Operation gut geht und es nicht durch die OP noch bleibende Schäden gibt?
Also ich selber bin vor 4,5 Jahren auch an der Bandscheibe operiert, an dem Bereich der Lendenwirbelsäule habe ich weniger Ängste gehabt. Ich muss auch für mich selber sagen, dass im Bereich der Halswirbelsäule, weil das Rückenmark dort ist, ich auch für mich selber angespannt wäre. Auf der anderen Seite ist es aber eine Operation, die mit einem überwiegend sehr guten Operationsergebnis verbunden ist. Also viel besser als alle Operationen im Bereich der Lendenwirbelsäule, wo Aufwand-Nutzen am Ende wirklich in guter Relation steht, sodass ich basierend auf den guten Ergebnissen, und das hat nichts was in meiner Klinik zu tun, sondern auch in allen anderen Kliniken in Deutschland und Europa, dass ich dann, wenn die konservative Therapie gescheitert ist, durch auch entsprechende Gespräche den Patienten dann die Angst nehmen kann. Am Ende sind dann doch die Komplikationen dieser Operation in großen neurochirurgischen Kliniken, wirbelsäulenchirurgischen Zentren mit einer geringen Komplikationsrate durchzuführen. Das, was vielleicht an erster Stelle oder am häufigsten kommt, was bei dem einen oder anderen wäre, vielleicht wäre auch bei Ihnen ein Problem als Journalistin, wäre so eine Schluckstörung oder vielleicht eine passagiere Sprachstörung, die mal bei so einem vorderen Zugang auftritt, steht an erster Stelle. Aber alles andere, wo wir mit unseren Ängsten hadern, kommen äußerst selten vor, wie zum Beispiel Rückenmarkslähmungen.
Das heißt also, ich kann schon davon ausgehen, dass die Operation gut hilft und meine Schmerzen und Beschwerden hinterher weg sind.
Frau Amrein, wenn Sie jetzt über 3 Monate starke Nackenschmerzen haben, vielleicht auch noch ein Schwindelgefühl, Schmerzen in den Armen und die konservative Therapie bringt keinen Effekt, dann kann ich Ihnen von Herzen nur zu einer operativen Versorgung einer multisegmentalen Spinalkanalstenose raten. Nur so werden Sie nachhaltig Ihren Beruf wieder ausüben können.
Nun bewegt man ja gerade den Hals ziemlich viel. Also alleine schon, wenn man den Kopf dreht oder spricht, geht er immer mit. Wie lange braucht man denn nach so einer OP der Halswirbelsäule, bis man sich wieder gut und ohne Schmerzen bewegen kann?
Also jetzt natürlich abhängig, wie viele Segmente man versorgt, also wie viel Bandscheiben man zu versorgen hat. Aber selbst wenn ich sehr komplex, also sehr ausgedehnt an Ihrer Halswirbelsäule operieren würde, dann würden Sie am 3., 4. Tag nach dieser Operation entlassen. Sie hätten schon am ersten Tag eine deutliche Verbesserung Ihres Krankheitsbildes, bis auf den Schmerzen im Zugangsbereich, würden Sie eine Schmerzlinderung der Nackenschmerzen, der Armschmerzen angeben. Und den Rehabilitationsprozess will ich mal bei diesen komplexen Operationen mit einkalkulieren, wären dann aber nach 6 Wochen wieder in der Lage, in Ihrem Beruf zu arbeiten als Journalistin.
Herr Dr. Viehweg, Sie haben jetzt ja viel erklärt zu einem Bandscheibenvorfall und auch einer Spinalkanalstenose der Halswirbelsäule. Falls uns jetzt jemand zuhört, die oder der den Verdacht hat, das könnte vielleicht zutreffen, an wen sollen sich diese Menschen am besten wenden?
Also so ein Podcast wird natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum gehört. In erster Linie gehen Sie auch ruhig mal zu Ihrem Hausarzt. Ansonsten zu Ihrem Orthopäden oder wahrscheinlich dann doch auch eher zu Ihrem Neurochirurgen regional. Also die Versorgung eines Bandscheibenvorfalls im Bereich der Halswirbelsäule ist Standardversorgung, die jeder Facharzt für Neurochirurgie in der Bundesrepublik durchführt und Sie entsprechend berät. Am Ende versuchen Sie immer eher in Ihrer Region vor Ort einen guten Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirurgen, Orthopäden zu suchen und sich dem anzuvertrauen, als überregional 300 Kilometer durch die Bundesrepublik zu fahren.
Und das war auch schon die 4. Folge unserer Wirbelsäulen-Podcast-Serie mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg. Das nächste Mal geht es um Skoliose bei Kindern und Jugendlichen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder zuhören. Und falls Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Privatdozent Dr. Uwe Viehweg unter info@viehwegu-verlag.com.